Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika, Mikrofon, hallo. In Campus und Karriere lernen wir heute einen Mann kennen, der sich seit vielen Jahren für Alkoholprävention an Schulen engagiert. Und er wird hier gleich erzählen, warum Aufklärungsarbeit so wichtig ist. In diese Richtung geht auch ein neuer Alkoholtest, den die Hochschule Esslingen gerade speziell für Studierende entwickelt und der bundesweit zum Einsatz kommen soll. Und in unserer Rubrik International geht's heute nach Brasilien. Dort will die Regierung den Schulbereich immer mehr privatisieren. Wenn ab heute in vielen Teilen Deutschlands wieder die Jecken und Narren regieren, dann wird auch viel gefeiert und viel getrunken. Und nicht alle kennen dabei ihr Limit. Auch viele Jugendliche unterschätzen die Wirkung von Alkohol und dass er süchtig machen kann, will an diesen Tagen eigentlich ja auch niemand hören. Doch dem Blauen Kreuz ist besonders die Präventionsarbeit an Schulen wichtig, damit schon möglichst früh der richtige Umgang mit Alkohol gelernt wird, sensibilisiert wird, darüber informiert wird, wie er eben wirken kann. Blue Prevent heißt das Präventionsprojekt, das Schülerinnen und Schüler aufklären will. Dirk Höllerhage koordiniert die Schulbesuche. Guten Tag.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Sie sind jetzt gerade wieder an Schulen oder an einer Schule im Harz unterwegs. Wie ist das denn dann eigentlich, wenn man da als Vertreter des Blauen Kreuzes kommt und erstmal über Alkohol und dessen Wirkung spricht? Wie offen sind die Arme und wie offen sind die Ohren, auf die Sie dann stoßen?
Ja, was wir mitkriegen, zu Anfang machen die Schüler ein langes Gesicht, wenn die hören, da kommt jemand vom Blauen Kreuz, Suchtprävention, und denken, ach je, schon wieder was Langweiliges. Wenn wir aber dann in der Klasse sind und loslegen, dann erleben wir seit 17 Jahren durchweg begeisterte Schüler, weil wir ein tolles Programm haben und die staunen dann, wie man auch dieses Thema spannend anpacken kann. Und man kann ihnen dann wirklich auf tolle Art und Weise wirklich ins Gewissen reden, ihnen Mut machen, vernünftig mit Alkohol umzugehen und einen spannenden Unterricht anbieten. Von daher sind die Schulen sehr geeignet, weil da einfach die Kinder sitzen.
Wenn Sie sagen, wir bereiten das Thema besonders interessant auf, dann heißt das, Sie kommen nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger daher. Wie machen Sie das denn dann?
Nein, das ist uns ganz wichtig. Kein Frontalunterricht, wir sitzen im Stuhlkreis und wir haben Betroffene dabei. Und ich habe damals, als ich anfing, überlegt, wie muss ein Unterricht aussehen, damit ich nicht einschlafe oder innerlich abschalte. Und dann ist daraus so 3 Schulstunden geworden, wir machen auch manchmal 4 oder 5, die sehr spannend sind mit Experimenten, Zucker und Wasser, Zucker und Alkohol, Lebensgeschichten. Und mit ganz einfachen Gegenständen versuchen wir Sachen wie, kommt man in eine Sucht mit einem Bindfaden zum Beispiel, kann man das deutlich machen, wenn man die Hände umwickelt, oder mit Filmdöschen, wie die Synapsen blockiert werden. Was passiert, wenn man betrunken ist? Und ganz beliebt ist natürlich auch so die Rauschbrille. Das ist natürlich auch ein kleiner Gag, wenn die Kinder dann selber mal erfahren können, durch eine Brille, die 1,3 Promille zeigt, wie einfachste Dinge nicht mehr passieren, wenn man angetrunken ist.
Das ist ja ein sehr spielerischer Umgang mit einem sehr ernsten Thema. Was beobachten Sie denn in puncto Alkoholkonsum mit besonderer Sorge bei den Schülern und Schülerinnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Denn man hat festgestellt, zu meiner Zeit, ich bin jetzt 60, als ich 14, 15, 16 war, hat man fast genauso viel getrunken wie heute. Aber dieses berühmte Komasaufen, das ist immer noch sehr verbreitet. Das heißt, heute trifft man sich ganz bewusst, um sich zu besaufen. Früher haben wir auch viel getrunken, aber da waren immer Pausen dazwischen und wir haben andere Sachen noch dazu gemacht. Aber heute kauft man ein und schüttet sich das Zeug hinein. Man möchte schnell und heftig besoffen sein. Und dieses schnelle, unkontrollierte Trinken, das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil die Leute dann die Kontrolle verlieren und oft Dinge tun, die einfach nicht gut sind für andere und auch für sich.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die veröffentlicht ja jedes Jahr Zahlen zum Alkoholkonsum in Deutschland. Im letzten Bericht stand drin, dass der Konsum bei Jugendlichen rückläufig ist, bei jungen Erwachsenen aber leicht ansteigt. Bedeutet das für Sie, das Problem ist weiter ernst?
Natürlich. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Statistiken. Man hört es manchmal so, je nachdem, wo und wie gefragt wird. Wir gehen jetzt seit 17 Jahren an Schulen und durchweg merken wir, es wird getrunken, auch schon bei Jugendlichen. 13, 14 Jahre ist oft das Einstiegsalter. Und da mag es Verschiebungen geben, mal hier, mal dort. Aber generell kann man sagen, ist das ein großes Problem in Deutschland, was wenig erkannt wird. Man redet viel drüber, aber es wird wenig gemacht. Alkohol ist überall verfügbar, ist billig und jeder kommt dran. Und es wird halt konsumiert auf Partys, es gehört dazu. Wenn wir ehrlich sind, in kleinen Mengen macht es Spaß, es macht Freude. Man wird lustig, aber dann wird auch offene Linie überschritten und da gibt es viele negative Erfahrungen. Also es ist nach wie vor ein großes, großes Problem in unserem Land.
Und aus Ihrer Sicht auch ein Aufgabenfeld für die Schule?
Absolut, absolut. Und die Schulen sind auch sehr dankbar, wenn wir kommen, das merken wir immer wieder, weil sie sagen, externe Leute, die auch Erfahrung haben, die können das Thema ganz anders anpacken. Lehrer, die dort jetzt unterrichten und sollen dann irgendwo Suchtprävention machen, ist manchmal sehr schwierig, sich in das Thema reinzuarbeiten. Deshalb ist man sehr dankbar, wenn wir von außerhalb kommen und wirklich wissen auch, worüber wir reden.
Jetzt ist ja Präventionsarbeit schwierig messbar. Was wissen Sie denn darüber, wie Ihre Arbeit wirkt?
Ja, wie weit bringt Prävention etwas? Ich habe hier mit der Polizei gesprochen im Altkreis Osterode. Da kann man tatsächlich messen. Die hatten bis vor vielen Jahren große Probleme, waren unter den Top 3, was Alkohol- und Drogenkonsum an Jugendlichen betrifft. Und man hat durch eine flächendeckende Prävention wirklich diese Top-Plätze verlassen können. Und ungefähr 2/3 der erfolgten Behandlungen bei Jugendlichen durch Alkoholmissbrauch im Krankenhaus konnte runtergefahren werden. Also da ist schon viel passiert. Dann erleben wir immer wieder, wenn wir an Schulen gehen, dass die Schulleitung sagt, Mensch, seitdem ihr hier kontinuierlich arbeitet, sind die Klassenkonferenzen bezüglich Drogen- und Alkoholmissbrauch wirklich messbar zurückgegangen. Ich finde wichtig zu reden, über die Sachen aufzuklären. Das ist für mich auch Menschsein. Eine Sache finde ich ganz spannend und das macht mir immer wieder Mut, dass wir oft angerufen werden. Wir verteilen so Kärtchen seit ungefähr 3 Jahren und wir haben einen Chat. Und wir haben an die 70.000 Karten schon verteilt in Deutschland an den Schulen. Und die können sich dort melden mit Problemen. Montags bis Freitags sind wir erreichbar. Und da merken wir, dass ein Riesenzulauf ist, dass die Leute zugehört haben und viele Schüler anrufen und einfach Fragen haben zu ihrem Leben oder wenn Mama oder Papa trinken oder der Freund und wir da helfen können.
Dirk Höllerhage, herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Präventionsarbeit für das Blaue Kreuz und die Präventionsarbeit für einen vernünftigen Umgang mit Alkohol an Schulen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch für das Gespräch. Auf Wiederhören.
Und natürlich ist der richtige Umgang mit Alkohol auch ein Thema für die Hochschulen. Wir gucken gleich auf den Campus. Bewusster Umgang mit Alkohol, das haben wir gerade gehört, das sollte möglichst schon an Schulen ein Thema sein, möglichst aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Und auch zum studentischen Leben gehört natürlich das Feiern. Und hier zeigen Studien immer wieder, dass gerade die angehenden Akademiker mehr trinken als andere im gleichen Alter. Und weil den meisten das gar nicht so klar ist, ist die Hochschule Esslingen gerade dabei, einen Alkoholtest speziell für Studierende zu entwickeln. Er heißt E-Check-Up und soll bundesweit zum Einsatz kommen. Thomas Wagner war für uns in Esslingen und hat erstmal Studierende nach deren Trinkverhalten befragt.
Also ich trinke schon gern nochmal ein gutes Bier und genieße es auch sehr. Oder mal in der Kneipe sitzen, da was trinken, mache ich schon sehr gern auch.
Gin Tonic und Wein. Ich glaube, es kommt auf die Phase an im Semester, nicht jeden Tag.
Stimmen vom Campus der Hochschule Esslingen. So unterschiedlich die studentischen Trinkgewohnheiten auch sein mögen, so spannend ist es für den Einzelnen, Näheres über seinen Umgang mit Alkohol zu erfahren. Am Rechner über E-Check-Up Alkohol, das speziell für Studierende entwickelte Testverfahren der Hochschule Esslingen.
Eine Frage ist zum Beispiel, wie viel Alkohol habe ich in der letzten Woche getrunken? Ein anderes Beispiel ist, wie viel Geld ich für Alkohol ausgebe. und das Programm errechnet dann im Vergleich, was hätte ich für dieses Geld kaufen können.
Erklärt Psychologin Maya Reuter, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt E-Checkup Alkohol. Der Test beruht auf Freiwilligkeit. Nicht nur, dass die einzelnen Fragen auf die Trinkgewohnheiten der Studierenden abzielen, in Abhängigkeit von den Antworten werden Teilnehmer auch mit weitergehenden Informationen versorgt. Konsumieren andere Studierende mehr oder weniger? Was könnte man mit dem Geld, das man für Alkohol ausgibt, alternativ machen?
Es braucht so 20 bis 40 Minuten, das Programm zu machen. Und die Fragen teilen sich eben auf in den Konsum. Also wie viel trinke ich, aber auch in Fragen, was habe ich schon für Auswirkungen gespürt, negative Art. Aber was gibt es auch für positive Dinge? Was mag ich am Alkoholkonsum? Warum trinke ich? Und ich bekomme somit wirklich direkt im Anschluss mein für mich persönliches Feedback von dem Programm angezeigt.
Ergänzt Michael Braun, der als Sozialpädagoge ebenfalls im Esslinger Projektteam mitarbeitet. Doch die Befragung am Rechner ist nur ein Teil von E-Checkup Alkohol. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Peers, studentische Hilfskräfte, die besonders geschult werden und die ihre Kommilitonen dazu motivieren sollen, über ihren Alkoholkonsum zu reflektieren und an dem Test teilzunehmen.
An der PH Freiburg, da haben die dortigen Studierenden das so gemacht, dass sie so eine Rauschbrille verwendet haben. Dann gibt es einen Rauschbrillenparcours. Und diese Brillen, die simulieren, wie ich mich mit einer bestimmten Promilleanzahl fühle, wie mein Blickfeld sich verändert, und danach mit den Studierenden darüber gesprochen.
Die Idee für den studentischen Alkoholcheck kommt von der San Diego State University und wurde vom Esslinger Projektteam auf die deutschen Anforderungen hin angepasst. Nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich. Denn Studierende greifen häufiger zum Glas, als gemeinhin vermutet wird.
Also wir wissen aus Studien, dass Studierende wesentlich mehr Alkohol trinken als Nicht-Akademiker im gleichen Alter, dass etwa 37% der Studierenden regelmäßig, sprich wöchentlich, Alkohol trinken und etwa 42% trinken Alkohol auch bis zum Rausch.
So Marion Busacker, Sprecherin der Krankenkasse Barmer in Baden-Württemberg. Die Gründe dafür liegen für sie auf der Hand.
Denkbar ist zum Beispiel, dass mit Aufnahme des Studiums, dass sich die Lebensumstände ändern. Oftmals zieht man ja vielleicht auch fürs Studium weg. Der Freundeskreis verändert sich, man ist getrennt von der Familie, man muss sich zum ersten Mal ja um sich selbst kümmern, ist auf sich allein gestellt. Und dann kommt natürlich auch noch der Studienstress hinzu oder man feiert eine bestandene Prüfung.
Dabei haben sich Experten genau die Rückmeldungen derjenigen angesehen, die an dem Esslinger Testverfahren teilgenommen haben. Überraschendes Ergebnis?
Also es wurde schon nachgewiesen, dass Studierende, die an dem E-Checkup Alkohol teilgenommen haben, im Anschluss daran weniger Alkohol trinken als ihre Kommilitonen, die an diesem Programm nicht teilgenommen haben.
Was, so Marion Busacker, damit zusammenhängt, dass sich die Studierenden erst durch den Test so richtig über ihre Trinkgewohnheiten klar werden. Aus diesem Grund fördert die Krankenkasse auch eine bundesweite Ausweitung des Projektes. Bislang wurde E-Checkup Alkohol an 5 baden-württembergischen Hochschulen erprobt. Bis in 10 Jahren soll der Test an 30 Unis und Hochschulen bundesweit zur Verfügung stehen.
Hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wer die Hochschule, das Studienfach oder auch das Land wechselt, der muss sich nicht selten auf Anerkennungsprobleme bei seinen Studienleistungen oder Studienabschlüssen einstellen. Und weil die Mobilität im Hochschulbereich zunimmt, macht es auch Sinn, dass diejenigen, die entscheiden, was anerkannt wird und was nicht, sich mal austauschen und weiterbilden. So wie hier in einem Workshop an der Hochschule in München, bei dem es um aktuelle Anerkennungsprobleme ging. Tobias Krone war dabei.
Florian Scheufel ist 23 und studiert E-Technik. Begonnen hat er sein Studium an der TU München. Weil ihn aber der Schwerpunkt E-Mobilität interessierte, wechselte er nach dem ersten Semester an die Hochschule München. Fast der gleiche Inhalt, nur 2 Kilometer weiter. Und doch merkte Florian Scheufel, seine TU-Leistungen anerkennen zu lassen, war ein kleines bürokratisches Kunststück.
Wenn der Titel vom Fach anders war, die Inhalte aber gleich, ist natürlich schon mal schwierig. Oder auch, wenn die Creditzahl unterschiedlich ist. Also an der TU hat man im ersten Semester 2 verschiedene Fächer Mathematik, wo man hier an der Hochschule nur eins hat. Diese zwei Fächer von der TU geben schon mehr Credits als natürlich das eine Fach an der Hochschule. Und das ist natürlich dann so eine Umrechnung schwierig.
Eine knifflige Aufgabe und doch ein ganz normaler Fall für StudiengangsbetreuerInnen. Sie haben immer häufiger mit Studierenden zu tun, die ihre Fächer wechseln wollen, die zeitweise im Ausland studieren oder spezielle Praktika absolvieren. In Workshops sollen sie fit gemacht werden. Professor Klaus-Peter Kratzer von der Technischen Hochschule Ulm ist Informatiker und leitet einen der Workshops. Er hat ständig mit internationalen Studierenden zu tun und gibt nun seine Erfahrung bei der Anerkennung weltweiter Studienleistungen an KollegInnen aus den verschiedensten Fachrichtungen weiter. Zunächst sollen sie die realen Fälle in Gruppenarbeit allein lösen.
Im einen Fall beantragt eine Studentin die Anerkennung der Prüfungsleistungen aus einem amerikanischen Community College an unserer deutschen Universität.
Der Knackpunkt, die Leistung passt zwar inhaltlich, nur erkennen deutsche Hochschulen Community Colleges in den USA nicht als wissenschaftliche Hochschulen an.
Die Teilnehmer unseres Workshops sollen jetzt sehen, wie sie darauf reagieren, auf diesen Antrag. Erstens, so wäre die Musterlösung, die Anerkennung von Hochschulenseite soll verweigert werden, aber es gibt eine andere Möglichkeit, die man dann den Studierenden noch empfehlen könnte, die Übernahme von Kompetenzen aus nicht-hochschulischen Institutionen. Und nachdem es ja keine wissenschaftliche Hochschule ist, könnte dieser andere Paragraph zur Anwendung kommen.
Das Zauberwort, mit dem sich viele Probleme bei der Anerkennung von Studienleistungen lösen lassen, heißt Kompetenz. Bei Zehntausenden von Studiengängen weltweit könne es nicht mehr um die hundertprozentige fachlich-inhaltliche Übereinstimmung gehen, sondern darum, was die Studierenden am Ende tatsächlich können, erklärt die Bonner Philosophieprofessorin Mechthild Dreier am Beispiel ihres Faches.
Kompetenzen, die man in einem historischen Gebiet erwirbt, beispielsweise bei der Lektüre eines griechischen Philosophen, sind durchaus auch Kompetenzen, die man dann in einem anderen, nämlich etwa im deutschen Idealismus, genauso brauchen kann.
Ein weiteres Kriterium ist, ob die Studierenden mit den anerkannten Kompetenzen auch erfolgreich weiter studieren können. Das ist nicht immer der Fall, wie Informatikprof Klaus-Peter Kratzer beobachten konnte.
Ich hatte diese Fälle leider schon häufiger, dass ich eine Anerkennung ausgesprochen habe und die dann die Situation verschlimmert hat. Und ich wachse auch an den Erfahrungen. Heißt also, ich versuche mir ein Bild von den Studierenden dann auch zu machen, über die reine formale Prüfung hinaus, welche Konsequenzen eine Anerkennung für ihren weiteren Werdegang bei uns hat. Allerdings geht es dann über die reine Aktenlage hinaus. Da muss man dann auch ein bisschen versuchen, die Persönlichkeit zu taxieren.
Beim Anerkennen von Studienleistungen aus anderen Hochschulen zählt eben auch Menschenkenntnis.
Campus und Karriere – international.
Sparkurs an den Universitäten, eingefrorene Forschungsbudgets, viele Demonstrationen. Brasiliens Regierung setzt im Bildungsbereich ordentlich die Axt an und Präsident Bolsonaro macht keinen Hehl daraus, dass ihm öffentliche Schulen und Hochschulen suspekt sind. Aus diesem Grund sollen jetzt auch mehr Militärschulen entstehen, Bildungswege weiter privatisiert werden. Und Bildungsexperten schlagen Alarm. Thomas Mills berichtet.
Anfang Februar legt Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro in São Paulo den Grundstein für eine von Militärs geführte Schule. 300 davon gibt es bereits. In diesem Jahr sollen weitere 54 dazukommen. Angesichts von 180.000 öffentlichen Schulen in ganz Brasilien scheint das wenig zu sein. Doch es gibt eine politische Marschrichtung vor, mit der der ehemalige Fallschirmjäger das seiner Meinung nach marode Bildungssystem wieder flott machen will. Schlechte Platzierungen, wie in der PISA-Studie von 2018, soll es zukünftig nicht mehr geben.
Ich sage es mal ironisch. Was Bildung angeht, kann Brasilien von niemandem überholt werden, weil wir schon Letzter sind. Diese PISA-Studie wurde 2018 durchgeführt, also bevor wir angetreten sind. Obwohl unsere Regierung nun nur wenig Zeit hat, werden wir uns bei der nächsten PISA-Studie 2021 aber um viele Positionen verbessern. Und wenn wir dann nur Schüler von militärisch geführten Schulen zur PISA-Studie zulassen würden, wäre Brasilien sicherlich unter den Top 10 der Welt.
Tatsächlich belegte Brasilien bei der letzten PISA-Studie nicht die letzten Plätze, wie Bolsonaro glaubt, sondern rangierte im unteren Mittelfeld. Zudem belegen Studien, dass Brasiliens Schüler in den letzten zwei Jahrzehnten durchaus Fortschritte gemacht haben. Doch für Bolsonaro wird an öffentlichen Schulen und Unis Sozialismus gepredigt. Nun sollen die militarisierten Schulen dagegenhalten. In den Werbevideos der Regierung hört sich das so an.
Ich glaube fest an die Qualität des Unterrichts der Militärschule. Das ist eine traditionelle Einrichtung, die sich für Werte, für Disziplin und für Ehre einsetzt. All das, was heute in den brasilianischen Familien fehlt. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass meine Tochter in der Militärschule in São Paulo eingeschrieben ist.
Pädagogen wie die Universitätsprofessorin Catarina de Almeida Santos halten wenig von militärischem Gehorsam. Zwar gäbe es durchaus Gewalt und mangelnde Disziplin an den Schulen, doch den Sicherheitsbehörden, die die Gewalt in der Gesellschaft nicht unter Kontrolle bringen, nun auch noch den Bildungsauftrag zu erteilen, sei keine Lösung.
Die militarisierte Schule ist keine wirkliche Schule, sondern eine Kaserne. Da drin interessiert nur der blinde Gehorsam. Und in diesem Umfeld kann es keine pädagogischen Prozesse geben, die mündige Bürger heranziehen, die frei und selbstständig denken können. So kann man keine Gesellschaft für alle errichten.
Selbstständig denkende und ungehorsame Schüler und Studenten? Für Bolsonaro bedeutet das nichts Gutes. Im Mai letzten Jahres zwangen Massendemonstrationen von Schülern und Studenten den Präsidenten dazu, die von ihm angekündigten Milliardenkürzungen an den staatlichen Hochschulen zurückzunehmen. Zudem kippte der Kongress angesichts der Proteste Bolsonaros Plan, Lehrer und Professoren mit Hilfe der Schüler und Studenten zu kontrollieren. Diese sollten vermeintlich linke Lehrkörper mit ihren Handys filmen und dem Bildungsministerium melden. Eine Idee, die derzeit erst einmal auf Eis liegt. Doch der Strukturwandel läuft bereits. Private Schulen und Universitäten sind seit 2 Jahrzehnten auf dem Vormarsch. Privatschulen gelten bereits oft als qualitativ besser als die öffentlichen Schulen. Bei den Universitäten sieht das noch anders aus. Doch der Markt für Privatunis expandiert gewaltig. Auch weil Wirtschaftsminister Paulo Guedes, ein neoliberaler Banker, der in der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen den einzigen Ausweg für Brasiliens Probleme sieht, den Unternehmen satte Gewinne prophezeit. Pädagogen widersprechen dem. Stattdessen habe die Zunahme privater Schulen die soziale Schieflage nur noch verstärkt, glaubt die Universitätsprofessorin Sabrina Möleck von der Bundesuniversität Rio de Janeiro.
Der Zugang zu Bildung ist direkt verantwortlich für die soziale Ungleichheit. In Brasilien haben wir öffentliche und private Schulen. Und je nachdem, wo man als Kind studiert, bestimmt das den weiteren Lebensweg.
Soll heißen, wohlhabende Familien können sich gute Bildung einkaufen. Wer arm und damit auf das öffentliche Bildungssystem angewiesen ist, schaut in die Röhre. Brasilien mit seinen 200 Millionen Einwohnern zählt schon jetzt zu den ungleichsten Ländern der Welt, erinnert die Professorin Catarina de Almeida Santos.
Mehr als 80 Millionen Brasilianer haben die Grund- oder Mittelschule nicht abgeschlossen. Und immer weniger Menschen schaffen es, für Bildung überhaupt noch zu bezahlen. Selbst viele Menschen aus der Mittelschicht suchen jetzt wieder Plätze für ihre Kinder in den öffentlichen Schulen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, Privatschulen zu bezahlen.
Heute ist es wieder soweit. Die Berlinale startet und zum 70. Mal trifft sich die internationale Filmwelt in der Hauptstadt. Das beschäftigt gleich die Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Und das war Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Zuhören.